Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Korb gesperrt, und das ist überhaupt der Ausgangspunkt hier für dieses Buch, für diese Metapher. Und am Ende ist es so, dass der Hirt seine Frau ersticht, sich selber ersticht und vergisst, das Kind zu töten. Und er ruft noch den Nachbarn zu, während er selber stirbt, tötet auch das Kind, das wird nichts Gutes. Und es wird auch nichts Gutes. Dieser erste Rajden Kasheli begründet eine Dynastie von Gewalttätern, die dann über mehrere Generationen hinweg nun ja, man versteht dann darunter die stalinistischen Säuberungen, die Mord und Totschlag verübt. Und einer der letzten ist der jetzige Rajden Kasheli, der weiterhin ein machtvoller Mensch ist, in diesem Staat immer noch. Und er ist Psychologe genug, um die junge Lisiko für sich einzunehmen. Das heißt, diese Lisiko ist noch verführbar. Sie ist auf der einen Seite Rebellin, auf der anderen Seite verführbar. Und später, um noch zu einem positiven Schluss zu kommen, nach dieser ganzen düsteren, aber auch sehr poetisch und ineinander verwobenen Geschichte zu kommen, die Lisiko erträgt natürlich diese Situation auch nicht. Sie schneidet sich die Pulsadern auf, wird gerettet und landet zunächst in einer Irrenanstalt am Rande der Stadt, der Hauptstadt Tbilisi. Und es ist noch eine wichtige Gestalt, die am Anfang des Romans vorkommt. Das ist ein gewisser Ludovici da Bologna. Der kommt vom Papst aus Rom und soll im 15. Jahrhundert den römischen Papst einen Bundesgenossen suchen im Kampf gegen die Osmanen. Und dieser Ludovico findet natürlich Georgien nicht mehr zu, Georgien ist nicht mehr an, Georgien ist von Mongolen zerstört und so weiter. Und jetzt am Ende, wo die Lisiko im Irrenhaus sitzt und auf dem Balkon hinausschaut, da kommt über das öde Feld zu ihr jener Ludovico aus dem 15. Jahrhundert, kommt auf sie zu und freut sich, dass er doch noch ein Stück vom alten Georgien gefunden hat, nämlich diese gewandelt, schwierig, unter schwierigen Bedingungen gewandelte Lisiko.
Vielen herzlichen Dank.
besten gleich los.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind, um sich für georgische Literatur zu interessieren, sich erzählen zu lassen von diesem wunderbaren Land. Wir stellen heute eine Anthologie vor mit Erzählungen von jungen georgischen Autorinnen. Die heißt Bittere Bonbons und ist von Rachel Glatzfeld herausgegeben worden. Eine Auswahl von 13 Autorinnen. Erschienen ist das Buch in der Edition 5 und es heißt Bittere Bonbons. Und eigentlich müssten wir auch ein Exemplar, kannst du eins hier hinstellen? Genau. 13 Autorinnen sind in diesem Band versammelt. Die bekanntesten sind Nino Haratischvili, auch Tamta Melashvili und Anna Kotsaya Samadashvili. Von denen gibt es eben schon Publikationen auf Deutsch, also Nino natürlich, aber auch die anderen beiden sind nicht ganz unbekannt in Deutschland. Der Band ist ein wirklich guter Auftakt, wenn man sich mit georgischer Literatur beschäftigen möchte. Denn, also Georgien ist natürlich ein faszinierendes Reiseland an der Grenze zwischen Europa und Asien, hat eine wunderbare, interessante Kulturgeschichte. Aber es ist auch ein sehr schwieriges Land, ein postsowjetisches Land, das eine sehr traumatische Geschichte hat. Und auch die Gesellschaft ist natürlich von dieser traumatischen Geschichte geprägt. Bürgerkrieg, Entbehrung. Und es ist ein sehr, ein Machismo-Land, muss man einfach sagen. Es ist ein Macho-Land. Ein Land, in dem es immer noch viel Gewalt gibt gegen Frauen, obwohl, und das ist so interessant, als ich das erste Mal in Georgien war, fiel mir eigentlich sofort auf, dass es so viele tüchtige Frauen gibt, gut ausgebildete Frauen, und sie schienen mir das Land irgendwie zu wuppen. Und das war nicht nur mein Eindruck, sondern es war auch der Eindruck meiner Begleiter. Aber trotzdem ist es eben ein Land, in dem für die Frauenrechte noch sehr viel zu tun ist. Und darum finde ich es ganz wunderbar, dass man mit diesen 13 Erzählerinnen Stimmen aus Georgien hat, die nicht nur die wunderbare Geschichten erzählen, aber gleichzeitig auch die komplexe Situation in ihrem Land wirklich gut reflektieren. Zwei der Autorinnen sind heute hier. Beide sprechen sogar Deutsch. Nino Sagdobelashvili ist zu meiner Linken. Und Ketino Bachia zu meiner Rechten. Ja, und ich freue mich, dass wir uns jetzt mit Ihnen über Ihre Arbeit und Ihr Land unterhalten können. Wir fangen mit Nino Sagdobelashvili an, zu meiner Linken, und hören erstmal einen kleinen Ausschnitt, damit Sie so eine Ahnung haben, wie der Rhythmus, wie der Ton Ihrer Erzählung ist, von Ihrer Erzählung Die Geschichte des Hauses. Bitte, Nino.
Vielen Dank, guten Tag. Ich entschuldige für mein Deutsch, aber ich möchte Deutsch sagen, dass es ist Ehre, an Leipziger Buchmesse teilzunehmen und bei Sitten zu sein. Und ich liebe Deutschland und deutsche Sprache sehr. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Die Geschichte des Hauses. Die Sonne wandert die Dächer hinunter und die Fenster funkeln im kühlen Licht. Der laue Herbstwind raubt auch der Sonne allmählich die Kraft. Vor mir blühen feuerrote Astern. Erst spät wird mir bewusst, dass ich diese Blumen schon seit über einer Stunde anstarre. Einige wenige benommene Bienen und der leichte Staub auf den dürren Stängeln, den die Brise von einem Blatt zum anderen trägt und der in der Flut des Sonnenuntergangs flimmert, versetzen mich in eine seltsame, schläfrige Ruhe. Ich habe völlig vergessen, ob ich je gesprochen, mich gerührt oder gelebt habe. In den Hof kommen eine Frau und ein Junge. Sie steuern auf das Kirchentor zu. Eben in diesem Augenblick tritt ein junger Priester aus der Kirche und die Frau stürzt schluchzend auf ihn zu. Erst küsst sie ihm die Hände, dann den Rockschoß. Der Priester schiebt die Frau vorsichtig beiseite und lädt sie ein, auf einer Bank Platz zu nehmen. Sie sitzen in einiger Entfernung von mir. Der Junge wird um die 9, 10 Jahre alt sein. Er sitzt neben der Frau und klammert sich auf irgendeinem Grund so an ihren Rücken, an ihr Kleid, als wollte sie ihm jemand entreißen. Weißt du vielleicht, wie man die Angst wegbetet, Vater? Oder gibt es vielleicht ein Gebet, eins gegen die Angst? Beginnt die Frau mit Hysterie durchsetzter Stimme. Die Antwort des Priesters kann ich nicht gut verstehen. Zum einen, weil die Frau und der Junge ihn ganz verdecken, sodass sie nicht nur den Priestern, sondern meinen ganzen Gesichtskreis im Nu verdunkelt haben. Und zum anderen, weil er sehr ruhig und leise spricht. Hilf mir, Vater, schau doch, wie das Kind beisammen ist. Die Stimme der Frau ist gut zu hören. Ich weiß nicht warum, aber unwillkürlich habe ich mich leicht vorgebeugt und betrachte das Kind. Es ist wirklich blass und leblos. Es war vor 10 Tagen, Vater, antwortet die Frau eilig auf eine Frage des Priesters. Du erinnerst dich doch, als Magnolia sich aufgehängt hat. In der Rosenstraße, da hat er sie gefunden und auf den Schreck hin.
Vielen Dank.
Also wir haben jetzt nur einen kleinen Ausschnitt gehört. Interessant ist es an diesem Ausschnitt, dass die georgische Kirche, georgische orthodoxe Kirche eben auch die Religiosität in Georgien zum Ausdruck kommt. Und das ist eben auch ein interessanter gesellschaftlicher Aspekt, weil sie eben die Kirche in Georgien einen sehr großen gesellschaftlichen Einfluss hat. Wir können nicht jetzt die ganze Geschichte besprechen. Ich möchte einen Aspekt rausgreifen. Es ist eine sehr rätselhafte Geschichte, weil man weiß nicht, bei den Ich-Erzählern handelt es sich um einen Mann oder eine Frau. Die Perspektiven werden gewechselt. Aber ein Thema ist besonders für deutsche Leser besonders ungewöhnlich und besonders interessant, nämlich das Thema Nandauri. Also es geht um eine Geschichte, es gibt also in Georgien von Alters her eine Beziehung zwischen Mann und Frau, die, man muss sagen, ja eine platonische Liebesbeziehung ist, also sie sind gute Freunde, umarmen sich und soweit ich weiß, dürfen sie auch das Bett teilen, aber sie dürfen eben nicht miteinander schlafen. Und ich möchte Nino jetzt fragen, dass sie dieses Phänomen noch mal ein bisschen genauer beschreibt und auch die Frage stellen, ob es das heute noch gibt.
Es ist ein Thema, Romusatz, მრავალი საუკუნის განმავლობაში მრავალი მეცნიერი უტრიალებს და იკვლევს არამხოლოდ ქართული მეცნიერი, არამედ ეს ყოფილი ხოლმე ბევრი უცხოელი მეცნიერის და მწერლის და საერთოდ უამრავი ისეთი მოაზროვნე ადამიანის ფიქრის საგანი.
Mit diesem Phänomen beschäftigen sich schon sehr viele Wissenschaftler, auch viele Schriftsteller, große Geister. Das Phänomen ist erstaunlicherweise bis heute aktuell.
Polom de vera un veritus raris es saidumlo. Es didi saidumlo rituali, romosats sheguzeda varkvat kalis da katsis megobrobats, siqvarulits. Es albat aris ragatsa ukidures khutaebriobamde asuli, sulieri urtiertoba, rotsa adamiani kargavs tavis tavs imistvis rom ipovos meore.
Es ist insofern ein sehr spannendes Phänomen, als man sowohl von Freundschaft als auch von einer Beziehung sprechen kann, die auch mit der Liebe verbunden ist. Es ist wahrscheinlich etwas Göttliches, und zwar indem man sich selbst verliert und gleichzeitig jemand anders für sich sucht.
Пирадат чемтюсац эс тема არის ერთ-ერთი თემა, რომელზეც მუდმივად ვფიქრობ. Დღევანდელ დღეს, აი ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს ყოფაში, ჩვენს ურთიერთობებში ძალიან რთულია მსგავსი რაიმეს დაჭერა, მსგავსი საიდუმლოს მოხელთება საერთოდ. თუმცა ალბათ ლიტერატურა სწორედ მაგისტვის არის გვეხმარება იმაში, რომ გავიხსენოთ ჩვენი შესაძლებლობები, ჩვენი ადამიანური სულიერი შესაძლებლობები და თუ კი სული მოიხოს აი ასეთ ურთიერთობას, ვიფიქროთ რომ ეს დასაშვებია და შესაძლებელია დღესაც.
Das Geheimnis dieses Phänomens zu erklären ist natürlich eine große Herausforderung. Dafür gibt es auch die Literatur, anhand deren wir vielleicht darüber nachdenken können oder das uns zum Nachdenken anregen könnte bezüglich gewisser innerlicher Energiekräfte, bezüglich einer Seele. Dadurch könnte vielleicht dann für uns einiges erklärbar sein oder erklärbar werden.
Ich sagte schon, die Geschichte ist rätselhaft und man weiß nicht, ob ein Mann oder eine Frau spricht. Und ich möchte dich jetzt fragen, Nino, Sie fragen, diese Aufhebung der Geschlechter, diese Aufhebung dieses starren Rollenbildes, dass man eben nicht genau weiß, wer spricht jetzt gerade, haben Sie sich bewusst entschieden, diese sexuelle Festlegung aufzuheben? Also haben Sie das Unentschiedene thematisiert als Reflex auf die klare Definition des Geschlechts in der georgischen Gesellschaft?
ესე გამოკვეთილად არ ისაუბრა თაიმ სექსუალურ ფაქტორზე, ამიტომაც იმიტომ რომ ანუ ამ კონკრეტული მოთხრობიდან ანუ არ არის ნათელი რომელსკეს ისაუბრობს, ანუ თქვენ ამით ეცადეთ იმას, რომ ფაქტორი ეს ასპექტი მთლიანად ანუ იგნორირება მოგეხდინათ ამ ასპექტთან დაკავშირებით და ანუ არის თუ არა ეს გარკვეული ანუ გამოძახილი სწორედ აი ამ ასე ვთქვათ სქესის ფენომენთან დაკავშირებით.
კი, ზუსტად ასე იყო. ანუ ეს ამ შემთხვევაში ორი სქესის ურთიერთობა, ფიზიკური ურთიერთობა, ეს მხოლოდ საფეხურია იმისათვის, რომ ამ ორ ადამიან შორის ჰარმონია შედგეს. ჩემთვის უფრო საინტერესო იყო ამ შემთხვევაში აი ამ ჰარმონიის ძიება, შესაბამისად აი სქესები აღარ დაკონკრეტდა, ამიტომ აქ თხრობა ქალის არის თუ მამაკაცის არეულია სწორედ მაგიტომ, რომ მთავარ შედეგამდე მე თვითონ მისულიყავი აი ამ ჰარმონიამდე, აი ღვთაებრივ წესრიგამდე.
Die Beziehung zwischen zwei Geschlechtern stellt eine gewisse Grundlage dar, um eine Harmonie finden zu können. Für mich war es viel spannender, nach dieser Harmonie zu suchen. Insofern habe ich in diesem Fall ganz bewusst das auch so dargestellt. Also sprich, ich habe mich nicht auf konkrete Geschlechter fokussiert, sondern auf die Harmonie, die ich gesucht habe.
Es gibt eine Szene, die nahelegt, dass die Frau einen Selbstmordversuch gemacht hat.
Ja.
Und können Sie das erklären, wie da die Motivation ist, warum diese Frau das getan hat?
Როდესაც ჩვენ საუბრობთ უკიდურეს ზღვარზე, უკიდურეს ურთიერთობებზე, აი ეს ზღვრები იშლება ხან ნებაყოფლობით, ხან ბუნებრივი ჩარევით ხოლმე, როდესაც უკვე შეუძლებელი არის სხვანაირად, ეს ზღვარი რაღაცნაირად უნდა გადაილახოს. აი ამ ქალის მხრიდან იყო მცდელობა ამ ზღვარის გადალახვის, თუმცა ყველაფერს მე ისევ საბოლოო ჯამში აწესრიგებს აი სხვა ნება, რომელსაც შეგვიძლია დავარქვათ თავებრივი ნება.
Geht es darum, um zu versuchen, gewisse Grenzen aufzubrechen. Und in diesem Falle hat auch diese Frau versucht, diese Grenzen zu überwinden, indem sie versucht hat, Selbstmord zu begehen. Und hier kann man wahrscheinlich von so etwas wie göttlichem Willen diesbezüglich sprechen.
Das habe ich nicht genau verstanden mit dem göttlichen Willen. Das würde ich gerne noch mal kurz erklärt haben.
კანონზომიერება, რომელიც ხანდახან სასტიკია და ხანდახან გონია, რომ არასამართლიანია. Მაგრამ საბოლოო ჯამში ის აწესრიგებს იმას, რასაც ის მოწესრიგება ჩვენ აღარ შეგვიძლია. ცხოვრების კანონზომიერება, რომელიც შეიძლება შემთხვევაში არის უსამართლო, მაგრამ ის აწესრიგებს იმას, რასაც ჩვენ აღარ შეგვიძლია მოაწესრიგოთ.
Das ist etwas Überirdisches, was dann letzten Endes diese Problematik versucht, dann für diese Problematik eine Lösung zu finden versucht.
Vielen Dank, Nino. Es ist eine Geschichte, der wir hier auf dem Podium gar nicht gerecht werden können. Es ist eine sehr poetische, rätselhafte Geschichte, und ich kann Ihnen nur empfehlen, sie einfach selber mal nachzulesen, damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, und möchte mich jetzt unserer zweiten Autorin zuwenden, Ketino Bachia, die in Deutschland lebt und sogar eben auch Deutsch schreibt, und bevor wir sprechen, wird sie eben auch den Anfang ihrer Erzählung Nanuli vorlesen.
Nanuli. Nanuli prägte sich den Tagesablauf genau ein. Erstmal zur Ausländerbehörde, den Pass mitnehmen und die Finanzpapiere. Sich nach den Buchstaben orientieren, den Menschen in den Schlangen nicht ins Gesicht schauen. Die innere Überwindung, welche sie die so verhasste Prozedur kostete, sollte ja durch die Repetition leichter fallen. In der Behörde selbst ging die Beschwörung der emporsteigenden Geister weiter. Remember, alle haben die gleiche Angst, und die und nicht das und nicht der beläuft sich im Kern auf folgende Frage: Dürfen wir wohl länger bleiben? Werden wir verlängert? Manche haben Kinder dabei. Die Frau dort drüben mit der dunklen Hautfarbe blickt stolz drein. Hat sie schon einen deutschen Ehemann gefunden? Ihre pechschwarzen Haare sind mit einer Sorgfalt um den runden Kopf herum geflochten, dass sie ein Kunstwerk darstellen könnten. Welche Deutsch gewordene würde sich die Zeit nehmen für eine derartige Beschäftigung. Nanuli stellte sich vor, wie ein deutscher Mann diesen Kopf mit den dicken, kräftigen, gelockten Haaren streichelte. Dann, wie die Frau sich vor dem deutschen Mann entkleidete und ein langes, durchsichtiges Negligé anzog. Ein deutsches Wort für etwas so Luftiges wie das transparente Nachthemd von hellblauer oder rosa Farbe, das die Frau in ihrer Vorstellung im Bett trug, gab es nicht. Einmal hatte Nanoli im Schrank ihrer Mutter ein solches flüchtiges Gebilde entdeckt und sich sogleich geschämt. War es nicht peinlich, etwas so Durchsichtiges im Bett neben einem Mann zu tragen? Die Frau hatte bestimmt einen deutschen Mann. Ihr Blick war nicht nur stolz, sondern auch etwas zurückhaltend. Und nicht nur zurückhaltend, sondern auch etwas gebändigt. Die Geister ihrer afrikanischen Wurzel schienen noch aufgeräumter zu sein als ihr Kräusel.
Ketenu, ich möchte Sie als erstes mal fragen, wie schaffen Sie das? Also wie haben Sie das geschafft, dass Sie Deutsch schreiben können? Also Literatur schreiben können auf Deutsch?
Ich habe auf Deutsch angefangen zu schreiben. Also ich habe im Georgischen gar nicht geschrieben. Das war nur dieses Bedürfnis, sich auszudrücken in der Umwelt, wo ich wohne. Und dann dadurch hat es sich entwickelt. Also ich muss es nicht schaffen in dem Sinne, dass, weil ich schreibe auch nicht perfektes Deutsch, sondern eher mein Deutsch. In meinem Deutsch, genau.
Also das heißt, erst waren Sie in Deutschland und haben sehr gut Deutsch gelernt und dann sind Sie Schriftstellerin geworden.
Genau.
Okay. Es geht um eine Region, die erwähnt wird, aus der Nanoli die Titelfigur stammt oder kommt. Ist es Ossetien? Meinen Sie damit Ossetien oder
Nein.
Welche Region ist das, wo Krieg herrscht?
Ach so, Abchasien.
Abchasien meinten Sie. Ja, das ist nicht ganz klar geworden. Das Interessante ist, dass die Geschichte erstmal so ja, sehr amüsant. Also der Umgang mit der deutschen Sprache ist sehr genau und die Beobachtungen und sehr amüsant. Aber es gibt dann eben auch eine sehr dunkle Seite, die Sie eben mit einer gewissen Beiläufigkeit erzählen. Eine sehr dunkle Geschichte. Sie schreibt, also die Ich-Erzählerin berichtet von ihrer Freundin. Und ich würde Sie gerne zu diesem Thema einfach fragen. Was ist mit dieser Freundin passiert und warum legen Sie Wert darauf, diese Geschichte zu erzählen?
Ja, diese Freundin, diese Kindheitsfreundin von Nanoli, die wurde im Jugendalter vergewaltigt und getötet. Und Nanoli befindet sich in ihrer Vorstellung auf dem Friedhof. Sie kommt auf dem Friedhof in ihrer Geschichte, in ihrer Fantasie. Und dort trifft sie eine Friedhofspflegerin. Und durch das Gespräch mit dieser Frau erinnert sie sich an diese Geschichte von Guligo, die Freundin, die eben ihr sehr nahe stand. Und ja.
Ja, aber ich sagte schon in der Anmoderation, Gewalt gegen Frauen ist ja das kommt auch in den anderen Erzählungen, es kommt häufig vor, dieses Thema, sehr häufig. Und deswegen wollte ich Sie fragen, das scheint Ihnen ein großes Anliegen zu sein, das auch zu thematisieren.
Ich würde sagen, eher nicht dieser Punkt ist für mich wichtig, sondern es handelt sich um diese Krisenzeiten, was Nanoli hinter sich gelassen hat. Diese Krisenzeiten in Georgien, Umbruchzeiten, da war wirklich sehr viel Kriminalität und sehr viel Dunkles, was sie erlebt hat. Und das kommt immer wieder vor, sie hat es hinter sich gelassen oder hat versucht. Und in dieser Zeit ist es auch mit ihrer Freundin passiert. Also ich denke, ich bin ja in diese Richtung, wollte ich aufmerksam machen.
Am Ende der Geschichte gibt es eine sehr schöne Beschreibung, die ich mal kurz zitieren möchte und dann meine Frage stellen. Als Nanuli die leere Wohnung betrat, die sie nun seit 2 Jahren ihr Zuhause nannte.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.